Ja, merci Herr, bist du da in diesem Saal. Merci, du hast wirklich jetzt auch unser Herz auf für das, was du willst erzählen durch Andrea. Wir wollen dich wirklich bitten, dass also schenkst du wirklich Andrea die Frieden jetzt, dass sie darf ruhig sein und ja, wirklich dein Wort da erzählen. Merci Jesus. Amen. Das Wort ist dir.
Heute Morgen ist ein bisschen der Wurm drin. Ich habe jetzt beim Aufstehen gerade gemerkt, dass ich kein Mikrofon anhabe. Wir haben mit der Technik auch noch ein Problem gehabt, aber ich glaube, wir möchten es jetzt einfach mit dem micken, der Einfachheit halber. Ich hoffe, ich halte mich still und laufe nicht zu fest rum. Ja, Technik ist immer so eine Sache. Der Roman sagt mir eigentlich schon sehr lange, dass ich aufhören soll mit PowerPoint. Das Weben wäre viel einfacher. Ich habe mich noch nicht überzeugen lassen. Ihr werdet sehen, im Verlauf von meiner Folien, es hat zum Teil so Verschiebungen gegeben, weil wir sie jetzt von hinten projizieren müssen. Das ist für mich eine super Übung gegen Perfektionismus. Und lasst euch von dem nicht orientieren, es geht nicht um das. Wir wollen Jesus heute Morgen ins Zentrum rücken und das Beigemüse, das nicht Bedeutung hat, können wir weglassen und nicht beachten. Ich habe wieder eine Frage mitgebracht, die ich euch gerne Fragen stelle. Das habt ihr schon mehrfach gemerkt in meinen Predigten. Meine Frage heute Morgen an dich ist, gibt es in deinem Leben einen Mensch, wo du würdest die Hand für ihn ins Feuer haben? Das heisst, ein Mensch, der für dich über jeden Zweifel erhaben ist, so vertrauenswürdig, dass du sogar ihm dein Leben würdest anvertrauen. Ich habe die Frage am Roman gestellt, der ist am Morgen im Bett und dann war er einen Moment lang ruhig und dann hat er gefunden, nein, ja, also vielleicht du. Ja, es wäre doch schön, wenn wir alle könnten zu dieser Frage mit vollem Herzen ja sagen. Klar, mehr als einen, so einen Mensch habe ich in meinem Leben. Ich wünschte, es wäre so klar, so einfach. Aber tatsächlich ist es eben kompliziert. Beziehungen sind kompliziert. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, dann gehen wir immer, immer ein Risiko ein. Es ist immer ein Wagnis, uns in Beziehungen einzulassen. Wir haben keine Gelinggarantie und wir haben schon gar keine Garantie dafür, dass wir nicht verletzt werden. Vertrauen fordert darum eigentlich auch unsere Bereitschaft, Verletzungen zu akzeptieren und Enttäuschungen in Kauf zu nehmen. Und das ist eine grosse Herausforderung. Wir müssen in Beziehungen immer wieder neu Ja sagen zueinander und immer wieder neu miteinander anfangen. Und wie ist es mit Gott? Würdest du für Gott deine Hand ins Feuer legen? Wie leicht oder schwer fällt es dir, Gott zu vertrauen, auf seine Treue zu bauen, auf seine Verlässlichkeit dich zu verlassen oder, wie man so schön sagt, dich ihm auf Gedeih und Verderb auszuliefern? Der Gott sagt etwas von sich. Und zwar im 5. Mose, Kapitel 7, Vers 9, da sagt er: So sollst du nun wissen, dass ich, der Herr, dein Gott, allein Gott bin, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist nicht die einzige Stelle, wo Gott etwas Ähnliches oder etwas in dieser Art über sich aussagt. Gott garantiert für sich. Die Frage ist, was wir mit dem machen. Ob wir diesen Wort können Glauben schenken. Ich bin überzeugt davon, dass Gottvertrauen, das ja heute Morgen auch sehr schön illustriert wurde mit dem Video aus den Paralympics, das Gottvertrauen ist aus meiner Sicht die grösste und auch schwierigste Glaubenslektion, die wir ein Leben lang durchbuchstabieren müssen. Und das ist auch das Thema von unserem heutigen Text. Ich werde bei euch eine Geschichte anschauen, Jesus und die Heidin, habe ich meine Predigt genannt, wie Jesus in ein Dilemma hineinkommt. Und die Geschichte finden wir in Matthäus 15 und fast identisch auch im Markus-Evangelium im 7. Kapitel. Es ist eine Geschichte, ihr werdet es nachher sehen und hören, eine Geschichte mit Irritationspotenzial. Wir hören jetzt den Ausschnitt aus Matthäus 15, Verse 21 bis 28 aus der Hörbibel nach dem Luther und nachher lese ich es noch aus der Zürcher Bibel vor. Wir haben es vorhin probiert und es ist gegangen, also kann es sich nur noch um Stunden handeln. Es ist immer schön, die Technik im Hintergrund zu haben, dass man Probleme dann wenigstens nicht selber lösen muss.
Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie:
Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.
Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen:
Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.
Er antwortete aber und sprach:
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach:
Herr, hilf mir.
Aber er antwortete und sprach:
Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.
Sie sprach:
Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr:
Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.
Und ihre
Tochter war von Stund an geheilt. Ich lese es noch einmal, den Text, die Begebenheit aus Matthäus 15, diesmal aus der Zürcher Bibel. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und da kam eine kanaanitische Frau aus jenem Gebiet und schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Stell sie zufrieden, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er antwortete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie sagte: Stimmt, denn die Hunde fressen ja ohnehin von den Brotbrocken, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und von Stund an war ihre Tochter geheilt. In der Evangelie gibt es unzählige Heilungsberichte. Da lesen wir von verschiedenen Gebrechen und Belastungen. Wir lesen von verschiedenen Menschen. Wir lesen sogar von verschiedenen Heilungsmethoden. Aber der Ablauf, der ist immer ähnlich. Der Routinefall, den wir antreffen, ist, die Heiligen finden auf jüdischem Gebiet statt. Da gibt es einen kranken oder besessenen Mensch. Jemand bittet, entweder für sich selber oder eben für jemand anderes. Und dann empfindet Jesus Mitleid. Er würdigt und ermutigt den Menschen und dann vergibt er und oder heilt die Person. Im Zentrum dieser Heilungsgeschichten ist das Erbarmen von Jesus, seine Zuwendung, sein Ernstnehmen der Menschen und dann natürlich auch seine Befreiung aus der Not. So sind wir doch biblische Geschichten gewöhnt. Das ist der Routinefall, könnte man sagen. Hier in Matthäus 15 wird aber eine andere Geschichte erzählt. Die Ausgangslage ist praktisch identisch, aber die Reaktion von Jesus, die ist sehr unerwartet. Wir können sogar sagen, sie ist recht verstörend. Und genau da ist so eine Einladung zu stolpern. Wie kann er nur? Wie kann er ihr nur so arrogant, kaltherzig, ja fast fremdenfeindlich begegnen? Der Bericht von Matthäus, der passt so nicht zu unserem Bild, das wir von Jesus haben. Er fällt aus dem Rahmen, ist eben nicht ein Routinefall, sondern ein Ausnahmefall. Wir befinden uns hier auf heidnischem Gebiet. Die Rede ist von einer besessenen Tochter. Die Mutter bittet für sie. Und dann, Jesus wirkt irgendwie kalt und gerührt. Er schweigt. Dann betont er seinen Auftrag. Er benutzt noch so eine wahnsinnig tolle Metapher. Lässt sich schlussendlich zwar überzeugen und heilt die Tochter, aber der Ablauf ist irgendwie komisch. Für mich war dieser Text eine Herausforderung. Und darum hat es mich gelustet, daran hinzugehen. Weil so Bibeltexte, die uns irritieren, die sind wie eine Weggabelung. Wir können entscheiden zwischen zwei Wegen. Entweder wir lassen uns verunsichern, wir fangen an zu zweifeln an der Güte von Gott, wir gehen vielleicht sogar ins Gericht mit Gott, wir befinden ihn für unglaubwürdig, oder wir halten fest am Vertrauen. Wir lassen Gott sein, auch dann, wenn wir ihn eben nicht verstehen. Ich möchte mit euch den Text jetzt ein bisschen genauer anschauen und hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringe. Wir starten mit den ersten Versen in Matthäus 15 ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und da kam eine kanaanitische Frau aus jenem Gebiet und schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Da ist eine Ortsangabe, Tyrus und Sidon. Das ist heidnisches Gebiet. Unterste Schublade, könnte man sagen. Für Juden ein absolutes Tabu. Dass Jesus da hingeht, ist eigentlich schräg. Aber er handelt bewusst da. Und genau an dem Ort kommt es zu dieser seltsamen Begegnung. Von der Frau erfahren wir, dass sie nicht Jüdin ist, sondern eben Heidin. Genauer noch Kanaaniterin. Das Volk Kanaan ist für die Juden ein unmoralisches, unreines Volk gewesen, auch weil sie fremde Götter verehrt haben. Entsprechend hat die Frau, die sich Jesus da nähert, nicht das Vorrecht vom Gottesvolk. Sie hat null Anspruch auf Gott und auch keinen Anspruch auf die Dienstleistungen vom Messias. Schon allein, wie sie Jesus anredet, dass sie sagt, Herr Sohn Davids, das ist eigentlich schon ein No-Go. Der Titel ist den Juden vorbehalten. Mir gefällt es, wie Matthäus hier mit ein paar wenigen Sätzen die Neugier von seinen Lesern weckt. Er macht eine Ortsangabe und er erwähnt eine Nationalität und schon sind die Leute wach. Wie wird Jesus auf die Heidin reagieren? Wir gehen eins weiter. Jesus antwortete, und zwar antwortete er ihr mit keinem Wort. Lesen wir da. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, stell sie zufrieden, denn sie schreit hinter uns her. Wie reagiert Jesus? Er schwiegt. Und weil die Situation doch ziemlich peinlich ist, übernimmt die Jünger den Lied. Leider nicht wirklich wohlwollend und auch nicht menschenfreundlich. Sie sagen da, lass sie doch gehen. Wir können es anders übersetzen mit, stell sie zufrieden, schick sie fort oder tu sie abfertigen. Wenn man es ganz fies ausdrücken will, könnte man den Jüngern unterstellen, dass sie da Jesus eigentlich sagen, stopf dieser Heidin das laute Maul. Da ist keine Spur von Mitgefühl. Es geht einzig darum, Jesus zum Handeln zu drängen. Die Frau ist der Jünger lästig und sie wollen sie loswerden. Das Bild, das die Bibel uns hier zeichnet von diesen Jüngern, ist nicht wirklich schmeichelhaft. Und doch ist es so tröstlich. Wie oft bin doch auch ich ungeduldig mit Menschen? Wie oft mache ich einen Bogen um Leute, die mir vielleicht nicht so sympathisch sind oder die irgendwie komisch wirken? Wie oft habe ich Vorurteile anderen Menschen gegenüber oder reagiere mit offener Ablehnung? Ich kann nicht aus eigener Kraft ein guter Mensch sein. Ich bin angewiesen immer wieder auf die Erlösung von Jesus, auf Vergebung und auf ihn als Vorbild der Barmherzigkeit. Eine Lektion, die die Jünger auch immer wieder haben müssen lernen. Aber zurück zum Schweigen von Jesus. Ich habe mich gefragt, warum schweigt er da? Und ich habe mir überlegt, wo schweigt er denn sonst noch? Es gibt tatsächlich noch andere Situationen in den Evangelien, wo Jesus nichts sagt. Ich habe jetzt mal zwei rausgepickt, vielleicht kennt ihr noch weitere. Eine Situation ist die mit der Ehebrecherin, wo die Pharisäer eine Ehebrecherin vor Jesus zerren und sein Urteil wenden. Dort lesen wir, dass er schweigt und irgendwelche Figuren in Sand malt. Oder später, kurz vor der Kreuzigung, ist Jesus im Verhör vor dem Hohen Rat und auch dort sagt er nichts. Er tut sich nicht verteidigen, er schweigt. Warum schweigt er da bei dieser Frau? Kommt da zum Ausdruck die gleiche Haltung wie die der Jünger? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, warum Jesus schweigt? Ich habe mal zwei mögliche Erklärungen mitgebracht. Ihr dürft selber entscheiden, was für euch plausibler ist. Meine erste Erklärung ist, wir haben es hier mit Jesus als Mensch zu tun. Ganz Gott und ganz Mensch. Und als Mensch braucht Jesus eine Pause. Wir können den Rückzug in das heidnische Gebiet als einen Versuch verstehen, ein bisschen Abstand zu schaffen. Abstand von all diesen vielen, vielen Menschen, wo Jesus immer umringt haben, wo seine Hilfe haben gesucht. Mir kommt es vor, wie wenn Jesus da in die Anonymität flüchten würde. Jesus braucht Erholung, eine Sendepause, im wahrsten Sinn vom Wort. Und noch ein kleines Detail, das mich auch sehr spannend dünkt. Da, auf nicht-jüdischem Boden, ist Jesus auch geschützt. Wir lesen an vielen Stellen, dass die jüdische Elite Mühe hatte mit Jesus und dass sie sich überlegt haben, wie sie ihn liquidieren könnten. Hier auf jüdischem Boden ist er nicht verfolgt. Er hat eine Pause auch von seinen Peinigern. Und dann ist es eigentlich noch verständlich, dass Jesus nicht so glücklich ist, dass die Frau hier so laut seinen Namen umschreit. Das wäre die eine Erklärung, warum Jesus schweigt. Eine andere Vermutung, die finde ich noch spannender. Könnte es denn sein, dass Jesus selber verunsichert ist in diesem Moment? Dass er vielleicht seine Kompetenzen nicht überschreiten will? Dass er sich zuerst klar werden muss, was denn Gottes Wille ist in dieser Situation? Mir gefällt der Gedanke, dass das Schweigen von Jesus vielleicht bedeutet, dass er betet, dass er Weisung erbittet vom Himmel her. Mir gefällt der Gedanke und es spricht auch vieles dafür, weil Jesus hat immer wieder die Nähe vom Vater gesucht, hat sich immer wieder zurückgezogen. Mir gefällt der Gedanke, dass auch Jesus immer wieder auf Gottes Führung angewiesen war, auch in diesem Moment. Weil da drin steckt auch wieder eine Einladung für uns persönlich. Wir müssen nicht immer und in jeder Situation wissen, was richtig und was falsch ist. Wir müssen auch nicht immer sofort handeln. Manchmal macht es Sinn, innezuhalten. Wir dürfen darauf vertrauen, wie der Paulus im Römer 8, 16 das beschreibt, dass Gottes Geist in uns wohnt und unserem Geist Zeugnis gibt. Dass wir also in schwierigen Situationen, in uneindeutigen Situationen, die uns herausfordern, Weisung bekommen von Gott her, Orientierung. Manchmal vielleicht auch den Mut, Nein zu sagen, nicht jede Not zu unserem Thema, zu unserem Anliegen zu machen, zu unserer Aufgabe. Oder manchmal vielleicht auch in einer scheinbar offensichtlichen Situation eben unkonventionell zu handeln. wenn Gott das so möchte. Die Hypothese, dass Jesus ins Gespräch mit Gott geht, mit dem Vater geht, um zu wissen, wie er reagieren soll, die wird ein Stück untermauert durch Matthäus 15, 21, bis, also vielmehr der nächste Vers einfach. Dort sagt nämlich Jesus: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das heisst, Jesus betont da nochmal seinen Auftrag. Es ist, wie wenn er sich selber versichern müsste, für was er da ist. Warum denn die Betonung von Israel? Warum überhaupt die Unterscheidung zwischen Juden und Heiden? Auf was nimmt Jesus da Bezug? Alles fängt da mit der Berufung von Abraham. Von da weg macht Gott einen Unterschied zwischen seinem erwählten Volk, das er segnet und zum Segen setzt, und den Völkern der Heiden. Im 1. Mose 12, 2 sagt Gott zum Abraham: Ich will dich segnen. Ich will dich, zuerst noch, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Und später, im 2. Mose 19, 5, sagt Gott noch einmal: Werdet ihr, Israeliten, nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Es gibt einen Unterschied. Und die Kluft zwischen Juden und Heiden wird auch im Neuen Testament am Anfang noch nicht überbrückt. Das hat etwas zu tun mit dem Zeitplan von Gott. Der Heilsplan von Gott, seine Absicht für die Welt, ist, dass alle Menschen gerettet werden, Juden und Heiden. Wir gehören übrigens zu der letzten Gruppe, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Diverse alttestamentliche Verheißungen, die erzählen genau von dieser Absicht, dass Gott alle Menschen retten möchte. Zum Beispiel lesen wir im Jesaja 42, 6. Die nächste Folie. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk und zum Licht der Heiden. Das ist eine Stelle, die auf Jesus, auf den Messias hinweist, wo der Bund noch bekräftigt, aber auch ein Licht wird für die Heiden. Jesus hat die alten Schriften gekannt und er weiss um Gottes Heilsplan, aber er berücksichtigt die göttliche Regie. Er berücksichtigt den Zeitplan, den Ablauf von Gott. Zuerst die Juden, dann die übrigen Völker. Das Wirken von Jesus, das kommt immer wieder zum Ausdruck, ist ganz eng an Gottes Auftrag gebunden. Wir können sagen, wenn wir nochmal in dem Bild vom Yoshi sind, dass auch Jesus, während er auf der Erde war, verbunden war mit dem Vater, während er gelaufen ist. Er hat dem Vater vertraut. Jesus ist zuerst zu den verlorenen Schafen von Israel gesendet. Die Juden haben die erste Priorität. Und genau das ist das Dilemma, wo Jesus sich da drinnen befindet. Er möchte dieser Frau doch helfen, davon gehe ich aus. Aber er fühlt sich am Willen vom Vater verpflichtet. Im Johannes 5, 30 ist so eine Stelle, wo Jesus die Verbindung und die Verpflichtung dem Vater gegenüber rausstreicht. Von denen gibt es mehrere. Da sagt er: Ich kann nichts tun von mir aus, wie ich vom Vater höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. In dieser Selbstbeschreibung legt Jesus, so kommt es mir vor, eigentlich die Hand für sich selber ins Feuer. Er sagt und versichert uns: Ich bin verlässlich, treu und gerecht, und zwar in allem, was ich tue. Und Jesus versichert uns das nicht, weil er so gut ist, sondern weil der Vater gerecht ist und sein Wille vollkommen. Jesus wirbt da einmal mehr um unser Vertrauen. Genau auch dort, wo wir ihn nicht verstehen wo wir an seinen guten Absichten für unser Leben zweifeln und wo wir vielleicht über seine Worte stolpern. Vielleicht erinnert ihr euch, im Lukas-Evangelium ist die Begebenheit von Johannes dem Täufer. Der fragt Jesus auch, du, habe ich aufs richtige Ross gesetzt mit dir? Er ist unsicher, er hat Zweifel und Jesus lässt ihm dann ausrichten, im 23. Vers vom 7. Kapitel, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus wirbt um unser Vertrauen. Der Unterschied zwischen Juden und Heiden und zwischen dem Zeitplan von Gott und seinem Heilsplan, das ist für mich wirklich ein Aha-Erlebnis gewesen in der Vorbereitung. Eine hilfreiche Erklärung, die mir besser hat geholfen hat, den Text, der mich eher komisch hat angemutet, zu verstehen. Und ich habe darum noch ein Bild mitgebracht, wo ich diesen Zusammenhang noch ein bisschen veranschaulichen möchte. Und zwar ist das Bild von einer Waage. Eine Waage, die zwei Schalen hat. Das ist ja das Übliche. Ihr seht hier in diesem Bild, da besteht ein Ungleichgewicht. Vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus sind die Juden die, die Gewicht haben. Das ist Gottes Zeitplan. Zuerst die Juden, dann erst die Heiden. Das können wir ungerecht finden. Oder wir können einfach der Regie von Gott vertrauen. Der Zwei-Stufen-Plan von Gott, der wird übrigens auch bei den Jüngern deutlich. In Matthäus 10, 15 lesen wir, dass Jesus ihnen überhaupt verboten hat, in heidnische Gebiete hineinzugehen. Und ein bisschen später, in Matthäus 28, 19, dem sogenannten Missionsbefehl, dort ändert es plötzlich und es wird geöffnet, es wird inklusiv, macht alle Völker zu Jüngern. Und das ist genau die Mission, die dann in der Apostelgeschichte Fahrt aufnimmt. Spannenderweise wird der Paulus ja auch den Heidenapostel genannt. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus kommt die Waage in ein Gleichgewicht. Juden und Heiden sind gleich. Es gibt keinen Unterschied mehr. Priorität haben jetzt alle Menschen. Der Paulus beschreibt es so, dass er sagt, dass aus den Heiden Miterben der Gnade werden und aus Hausgenossen Kinder Gottes. Das ist der Wandel, der passiert. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Da wird also eine Trennung aufgehoben. Alle Menschen finden ihren Platz am Tisch von Gott. Es gibt niemanden, der unter dem Tisch nach Brösmeli suchen muss. Und damit wären wir jetzt eben noch bei dieser Hundesache, nicht wahr? Der Stolperstein, wo ich am meisten darüber gestolpert bin. Wir gehen nochmal zurück zum Text. Dort sagt Jesus nämlich, wo die Frau insistiert, er sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Oder in der Luther-Übersetzung heisst es, vor die Hunde zu werfen. Also, ich habe leer geschluckt, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich dachte, Potz Heimatland, das ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig menschenfreundlich. Und tatsächlich ist es so, dass bei den Juden üblich war, dass man die Heiden als Hund bezeichnet hat und nicht etwa schmeichelhaft, sondern eben verächtlich. Vielleicht etwas ähnlich, wie wir heute von den Ausländern reden oder es auch nur denken. Das Bild, das Jesus hier verwendet, und das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir es verstehen und dass es mir auch, uns einfacher fällt, dem Jesus auch immer wieder zu vertrauen. Das Bild, das er verwendet von Kind und Hund, das ist an dieser Stelle nicht abwertend gemeint. Weil das Wort, das er verwendet, ist nicht das Wort, das für räudige oder umstreunende Hunde gebraucht wird. Das ist eben das, was verächtlich wäre, sondern er verwendet hier ein Wort, das wie eine Verniedlichungsform ist. Wir können es mit Hündchen übersetzen. Also Jesus redet die Frau oder redet hier von den Heiden eigentlich von Haus- oder Schosshund, von Haustier, könnte man sagen. Jesus verwendet hier eine Metapher, Kind und Hund, um die unterschiedlichen Rechte von Juden und Heiden dieser Frau vor Augen zu führen. Vielleicht aber auch, um ihr sein Zögern zu erklären. Spannend dünkt mich, dass der Paulus genau an diesem Bild anknüpft, ein paar Jahrzehnte später, wo er nämlich seinen Brief an die Epheser verfasst, wo ja auch eine heidenchristliche Gemeinde ist. Im Epheser 2, Vers 14 bis 15 und Vers 19 schreibt der Paulus also an die nicht-jüdische Gemeinde in Ephesus: Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet. Und jetzt kommt das, was ich wiedererkenne mit unserem Text: Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Oder wir könnten eben sagen Hünd. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen oder Kind von Gott. Dass es in Ephesus, in einem heidnischen Gebiet, überhaupt eine Gemeinde gibt, wo der Paulus hinschreiben kann, das bedeutet, dass genau das eingetroffen ist, was schon im Alten Testament verheißen wurde. Und das ist erst möglich geworden durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus. Vielleicht eben auch symbolisch mit dem Vorhang, der zerrissen ist, wo wir vorhin in einem Lied auch noch begegnet sind. Gott bricht sich Bahn in der ganzen Welt, auch in grossen Städten. Soweit meine Erkenntnis. Ich habe noch eine Folie weiter. Ich weiss nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich nicht über die Frau geredet habe. Was ist denn mit dieser Frau? Die sagt doch ein paar wesentliche Sachen. Das Problem, das ich hatte, ist, meine Predigt wäre doppelt so lang geworden, wenn ich diese Frau jetzt auch noch berücksichtigt hätte. Es ist mir so gegangen, wie so oft. Ich habe hier eine Begegnung angeschaut, eine kurze Begegnung, beschrieben in 8 kurzen Versen. Und Tatsache ist, dass dieser kurze Text Stoff für mindestens 2 Predigten hat hergegeben. Und darum habe ich heute Morgen mit euch Teil 1 teilt und der Schwerpunkt auf Jesus und auf die Jünger gelegt. Und der zweite Teil, der kommt, und zwar am 2. Januar. Passend zur Losung vom Jahr 2022 übrigens. Ich dachte, nein, das geht ja noch ewig und das ist irgendwie zu weit auseinander. Und dann hat es mich Wunder genommen, weil wir Anfangsjahr ja gerne über die Losung, über die Jahreslosung predigen, hat es mich Wunder genommen, was die Jahreslosung ist 2022. Ich tue sie jetzt nicht verraten, aber sie passt perfekt zu dem zweiten Teil von meiner Predigt. Ich möchte abschließen meine Ausführungen mit den 2 letzten Folien, wo ich schon meine letzte Predigt über die blutflüssige Frau habe zusammengefasst. Das hat mich auch sehr berührt, wo ich plötzlich gemerkt habe, das passt so gut dahin. Das ist genau auch da ein wunderbarer Schlusspunkt. Die erste Aussage: Jeder Mensch zählt. Jeder Mensch zählt. Galater 2, 28 lesen wir: Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins und nicht irgendetwas. Ihr seid Kinder Gottes. Gottes Liebe ist grenzenlos und sie ist real. Lasst uns darum die Liebe nicht in Frage stellen. Nicht durch schwierige Bibeltexte, nicht durch belastende Lebenssituationen. Lasst uns immer wieder neu auf die Liebe von Gott bauen. Und das Zweite: Gott bleibt Gott. Er ist souverän. Jesaja 55, 8 bis 9, dort betont Gott das selber: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Gottes Heilsplan hat Priorität und Gottes Heilsplan hat offensichtlich auch Prioritäten. Ich möchte uns darum einladen, Gottes Regie zu trauen. im Hinblick auf die Weltgeschichte und alles, was hier läuft, aber auch im Hinblick auf unser eigenes kleines Leben. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort und dass du es irgendwie immer wieder schaffst, ein Feuerchen anzuzünden und eine Sehnsucht zu wecken, zu verstehen und tiefer einzutauchen in das, was du uns möchtest sagen. Danke vielmals, dass du ein Gott bist, der mit uns einen Weg geht. Und wo damit klarkommt, dass wir manchmal auch ins Stolpern kommen, dass wir manchmal Mühe haben, dir zu vertrauen, dass wir immer wieder dich auch in Frage stellen oder manchmal fast wie auch fast Beweise sammeln, die gegen deine Güte sprechen. Herr, wir sind so und das tut uns leid. Und wir sind gleichzeitig so froh, dass du treu mit uns unterwegs bist, dass deine Liebe so viel grösser ist, dass es nicht auf uns drauf ankommt. Danke für deinen Plan, für deine Zeit, deinen Zeitablauf und für deine Heilsgeschichte, wo du mit uns unterwegs bist, dass du auch wachst über unserem Leben, über dem, was bei uns läuft oder nicht läuft, über unsere Fragen, über unsere Sorgen, über unsere Sehnsucht. Danke, dass du treu bist, dass du jeden Menschen meinst und dass du die Regie hast. Und ich bitte, dass du unser Vertrauen stärkst und uns immer wieder mit dir verbindest, so wie in diesem Video mit den Läufern, dass wir wirklich dürfen an deiner Seite laufen und auch immer wieder daran denken, dass du an unserer Seite laufst. Amen.